Farina Deutschmann ist eine wahnsinnig inspirierende Frau. Ich durfte sie im Rahmen der Spiritual Life Coaching Ausbildung bei Laura Melina Seiler kennenlernen, weil wir uns auf Berliner Ausbildungstreffen getroffen haben. Und wir haben uns sofort sehr, sehr gut verstanden. Und als sie mir erzählt hat, dass sie ein Buch schreibt, war ich natürlich vollkommen Feuer und Flamme. Denn ich finde es immer so toll, wenn Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, dieses Wissen in Bücher packen. Aber Farina hat schon viel länger, viel früher angefangen, ihr Buch zu schreiben. Denn es behandelt etwas Autobiografisches, nämlich eine Beziehung, die sie mit vielen Fragen konfrontiert hat und aus der sie sich erst nach einer ganzen Weile lösen konnte. Deswegen hat sie das Buch Küss mich toxisch geschrieben. Und das Besondere an diesem Buch ist, dass es nicht nur eine autobiografische Erzählung ist, sondern dass sie aus der heutigen Sicht, also aus der Sicht der Frau, die sich aus dieser Beziehung gelöst hat, kommentiert und reflektiert, was damals passiert ist. Und wir haben in diesem Interview, was du gleich sehen wirst, über toxische Beziehungen gesprochen, über Narzissmus und auch darüber, wie man zu sich selbst findet, wie man sich selbst treu bleibt, wenn man sich in so einer Beziehung wiederfindet. Und das finde ich super spannend und auch ganz, ganz wichtig, dass es nicht das typische Opfer gibt, was in so eine Beziehung hineinrutscht. Aber ich will gar nicht so viel verraten, denn es ist einfach total schön, Farina zuzuhören. Wir hatten ein wundervolles Gespräch, was mich noch immer total inspiriert. Und wenn du Fragen zu der ganzen Thematik hast, wenn du Fragen an Farina hast, dann kommentier total gern unter diesem Video. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein, without further ado, ganz, ganz viel Spaß mit Farina Deutschmann.
Hallo liebe Farina, es ist so, so schön, dass du hier bist, also hier so virtuell hier und dass wir uns endlich mal wieder sehen. Und ich freue mich total darauf, gleich mit dir zu quatschen.
Ich danke dir vielmals. Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Nicht nur virtuell, sondern auch tatsächlich zurück in Berlin. Ich war vor 2 Tagen noch in Kapstadt.
Ja, völlig crazy. Haben wir genau getimt. Und das Erste, was du machst, ist mit mir ein Interview führen. Ich fühle mich so geehrt. Ja. Total cool. Also, wir reden heute über ein super wichtiges Thema. Über ein Thema, über das man vermutlich momentan gar nicht genug reden kann, weil die Aufmerksamkeit dafür einfach viel mehr steigen kann. Und zwar über toxische Beziehungen, Narzissmus. Und ich würde super gerne direkt mit einer Frage einsteigen, weil ich glaube, dass sich viele gar nicht so sehr bewusst sind, wenn sie sich in einer toxischen Beziehung befinden oder wenn da was an der Verbindung zwischen dem Menschen, mit dem sie am meisten Zeit verbringen oder in Freundeskreisen hat man sowas ja auch, wenn da was nicht ganz so läuft, wie es laufen sollte und wo da der, weil sie gar nicht erkennen, wo ist denn der Pegel zwischen in Anführungsstrichen normal und das geht einfach zu weit. Deswegen meine erste Frage an dich ist, woran erkenne ich denn, dass ich mich in einer toxischen Beziehung oder auch in einer toxischen Freundschaft befinde?
Also es ist tatsächlich super, super schwierig, weil es oft ganz, ganz, ganz subtil ist. Es gibt verschiedene Arten von toxischem Verhalten. Manches ist natürlich sehr offensichtlich. Also wenn jetzt zum Beispiel jemanden komplett runterredet oder so und sich selber quasi dadurch erhöht, das kann man, glaube ich, relativ schnell erkennen. Aber oft sind es so subtile Dinge. Sowas wie, dass man durch Freundlichkeit sogar versucht, jemand anderen als weniger gut dastehen zu lassen als man selbst. Und ich glaube, also für mich ist kann man es daran erkennen, dass man sich einfach irgendwie nicht gut fühlt. Also man weiß nicht so richtig, warum. So war es jedenfalls bei mir. Also ich habe eine toxische Beziehung erlebt, zum Glück nur eine. Deswegen ist bei mir auch der Unterschied sehr, sehr groß. Also ich kann das gut wahrnehmen, was jetzt wirklich toxisch ist und was gesund ist. Und damals nicht ganz so bewusst, aber mein größter Aha-Moment heute wäre, ich fühle mich irgendwie nicht gut und ich weiß aber nicht so richtig, warum. Weil das ist jetzt nicht so ein Thema, was ich sonst mit mir rumtrage. Also wenn ich mich irgendwie anders fühle als sonst und ich weiß nicht, warum. Und ich kann es einfach nicht so direkt erkennen, woran das liegt. Und in dem Fall, in meiner Beziehung war es zum Beispiel so, dass ich immer wieder irgendwie runtergemacht wurde, ohne dass ich genau sagen konnte, warum.
Was heißt, du wurdest runtergemacht, ohne dass du sagen konntest, warum? Erklär mal.
Also es waren oft so subtile Dinge wie zum Beispiel, warum benutzt du denn die Herdplatte? Also so wirklich so ganz Kleinigkeiten im Alltag. So, warum benutzt du die Platte? Ist doch die falsche. Wieso hast du das jetzt gerade gesagt? Das sagt man hier so nicht. Also irgendwie so unterschwellige Kommentare, die, wenn man es anspricht, auf der anderen Seite aber wie freundlich wirken, weil ich will dir ja nur helfen, ich will dir ja nur einen Tipp geben. Und es ist aber irgendwie so konstant, also es ist oft nicht so diese eine Situation, an der man das festmachen kann, sondern eher die Menge, die Häufigkeit, wie häufig sowas passiert, in welchen Situationen sowas passiert, wie etwas gesagt wird. Was ich auch häufig wahrnehme, ist zum Beispiel jetzt in der gesunden Beziehung im Vergleich zu der ungesunden Beziehung. Es sind manchmal sogar die gleichen Sachen, die gesagt werden, aber die Energie, die damit schwingt, die ist eine ganz, ganz, ganz andere. Und deswegen meine ich das auch, dass es oft so subtil ist, dass man es gar nicht so richtig festmachen kann, weil ich dir nicht konkrete Worte geben kann, sondern es ist eher so, man merkt, was da noch mitschwingt.
Also wie schwingt es, wenn in einer gesunden Beziehung jemand fragt, warum benutzt du nicht die andere Herdplatte?
In einer gesunden Beziehung liegt da keine Wertung drin. Also in einer ungesunden Beziehung kommt irgendwie sowas rüber wie, ich weiß es besser und du musst jetzt zu mir aufschauen, weil ich bin ja derjenige oder diejenige mit mehr Lebenserfahrung und ich sag dir jetzt, wie es geht. In einer gesunden Beziehung wiederum ist da überhaupt keine Wertung drin. Da ist einfach nur so ein Interesse. So, hä, warum,
ja, Interesse,
warum benutzt
ne?
du denn die Herdplatte?
Warum benutzen die? Ich nehme mal die andere, erklär mal. Also so, ne? So.
Ja, genau.
Ja.
Ja, es ist auch
vielleicht sogar so ein bisschen dieses, was kann ich denn vielleicht noch an mir verbessern? Ne? Also das ist da, ja. Gerade bei diesen Sachen kann ich mir vorstellen, zumindest kenne ich es aus meiner eigenen Familie, dass man mit solchen Sachen aber auch aufwächst. Also dass Eltern, Geschwister, Lehrer und genau solche subtilen Sachen, die auf den ersten Blick halt gar nicht wirken wie einen Angriff, sondern ich glaube, vielleicht kannst du ja auch gerne nochmal was zu sagen, ich glaube auch von den Leuten, die sie sagen, gar nicht so gemeint sind jetzt erstmal im Sinne von, ich will dich jetzt runtermachen, sondern für die das ja auch einfach normal ist. Also wenn ich so aufgewachsen bin und das für mich normal ist, löst das dann trotzdem ein Unwohlsein aus, wenn es mein Partner macht?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich natürlich nicht beantworten, weil es bei mir nicht so war. aber ich glaube, dass man vielleicht dann dieses Unwohlsein vielleicht gar nicht so richtig erkennen kann. Also ich glaube, dass es dann schwieriger ist, dieses Unwohlsein zu erkennen und dass es viel, viel, viel länger dauert, bis man wirklich solche Muster dann vielleicht bei sich selbst auch erkennt. Die man schon in der Kindheit mitgegeben hat oder mitbekommen hat. aber ich glaube, dass es trotzdem so ist, dass man vielleicht in sich drin irgendwas hat, wo man sagt, ich fühle mich vielleicht nicht gut genug. Und irgendwie wird das durch bestimmte Beziehungen gefördert und durch andere Beziehungen, also in anderen Momenten fühle ich mich vielleicht besser. Und dann, ja, ich weiß, also ich glaube, es gibt schon offensichtlichere Momente, wo man es erkennen kann. Aber gerade bei diesen subtilen Sachen ist es halt super, super schwierig.
Ich kenne zum Beispiel eine Beziehung, also nicht von mir selbst, sondern von Verwandten, also sehr nahestehenden Verwandten, die jetzt auch vorbei ist, die Beziehung. Die waren aber über 20 Jahre zusammen und haben sich aber ständig nur angeschrien. Also die haben wirklich auch krasse Sachen immer zueinander gesagt, aber die waren halt beide so. Und von außen betrachtet wirkt es ja total toxisch. Ne? Es wirkt es ja, als würden die sich gegenseitig so vergiften. Und ich frage mich aber gerade, für die beiden war das ja aber komplett normal. Also ist es, weißt du, was ich meine? Halt diese
aber
Schere zwischen...
Aber normal ist ja nicht gesund.
Das ist richtig, das stimmt. Aber diese Schere halt zwischen, das ist das, was ich kenne und das ist das, was passiert, ist ja bei dir zum Beispiel super groß gewesen, weil du halt dieses liebevolle Umfeld, in diesem liebevollen Umfeld aufgewachsen bist und dann halt sind solche Sachen für dich vielleicht, das hat ja auch eine Weile gedauert bei dir, ne, bis du es wirklich erkannt hast, aber ja, sind für dich, lösen vielleicht ein größeres Störgefühl aus, würdest du das sagen, dass es, dass wir da alle die gleichen, für uns alle das gleiche toxisch ist oder dass, der eine mit dem anderen besser umgehen kann als der andere.
Ja, ich glaube schon. Also es ist zum einen so, dass ja auch bestimmte Muster ineinander greifen. Also was zum Beispiel sehr häufig passiert, ist, dass ein Mensch mit narzisstisch geprägten Persönlichkeitszügen oder Charakterzügen Menschen anziehen, die ja co-abhängig sind oder halt gerne auch so People-Pleaser sind.
Bevor, können wir einmal kurz den Begriff narzisstisch klären in dem Zusammenhang, weil ich glaube, der wird sehr oft verwendet und
ja,
aber vielleicht auch nicht wirklich verstanden.
Good point. Das war bei mir zum Beispiel auch so. Also ich kannte natürlich irgendwie das Wort Narzissmus, aber bevor ich diese ungesunde Beziehung hatte, war das für mich einfach nur ein Wort und ich dachte, es ist halt, ist ja klar, dass man irgendwie so ein Narzisst wie Trump oder so von Weitem erkennt. Ja. Aber Narzissmus an sich bedeutet erstmal, dass es ein verzerrtes Bild von Selbstliebe ist. Also nach außen wirkt es so, als ob jemand mit narzisstischen Zügen sehr, sehr, sehr selbstbewusst ist. Beziehungsweise gibt es auch verschiedene Abstufungen von Narzissmus. Aber das, was eigentlich drunter liegt und das, was dann eigentlich Narzissmus bedeutet, ist, dass man ein verzerrtes Bild von sich selbst hat oder von Selbstliebe und dass man Selbstliebe nur dann erfährt, also eigentlich nicht, sondern man erfährt Selbstliebe nur durch andere, also wenn man sich selber quasi über andere stellt und
wie ist da der Unterschied zu jemandem? Wie ist da der Unterschied zu jemandem, der nicht narzisstisch ist? Wie erfährt der Selbstliebe? Also wie nimmt der das wahr?
Jemand ohne narzisstische oder zumindest keine weit ausgeprägten Charakterzüge, da kommt wirklich die Selbstliebe von innen. Also da muss nicht von außen danach gesucht werden. Bei einem Narzisst oder bei narzisstischen Charakterzügen, da wird die Selbstliebe von außen gesucht. Also da muss man immer irgendwas machen oder bekommen, um irgendwie eine Art von Liebe zu erfahren, weil oft in der Kindheit wirklich eher gelernt wurde, dass man nur dann geliebt wird, wenn man zum Beispiel etwas leistet, also wenn man mit guten Noten nach Hause kommt oder wenn man irgendwas toll gemacht hat. Und solche Charakterzüge werden eben auch schon in der Kindheit begünstigt oder geprägt. Und dann lernt man eben, dass quasi Selbstliebe abhängig ist von anderen Personen im Außen.
Und wenn man, weil ich glaube, so geht es ja super vielen. Also ich beschäftige mich auch super viel mit dem Thema und ich kann mich da auch, ich finde mich da auch direkt wieder, ne? Dieses, ich sehe meinen eigenen Wert nur, ich kann mich nur selber schätzen, wertschätzen, lieben, wenn ich im Außen sehe, dass mich jemand liebt und schätzt. Ja. Ist es zwangsläufig auch so, dass solche Menschen dann in Gift in eine Beziehung reinbringen?
Nein, nicht unbedingt. Also zum einen haben wir alle narzisstische Züge. Und es gibt auch verschiedene Phasen im gesamten Leben, wo wir komplett narzisstische Phasen durchleben. Also gerade so als Kind, wo wir dann lernen, uns selbst auszudrücken und so weiter. Da haben wir alle richtig narzisstische Phasen, wo einfach wir das Wichtigste der Welt sind und alles andere.
Ich glaube, das können alle Eltern nachvollziehen.
Ja. Und auch vielleicht, wenn man sich selber nochmal so ein bisschen zurückerinnert an die Schulzeit, Kinderzeit, Kindergartenzeit oder so. Ich glaube, wir kennen das alle. Also wir alle haben diese Phasen durchlaufen. Und bei einigen Menschen sind diese narzisstischen Anteile sehr, sehr, sehr ausgeprägt. Bei anderen sind sie nicht mehr so sehr ausgeprägt und es gibt gesunden Narzissmus, es gibt ungesunden Narzissmus. Dann geht es so weit, dass es auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen gibt, wo man wirklich so auch Richtlinien hat, anhand deren man, also nicht man selbst, aber anhand deren Psychologen erkennen können, ob jemand wirklich eine psychologische Persönlichkeitsstörung hat. Und wenn wir jetzt vom gesunden Narzissmus sprechen, das ist natürlich nicht direkt eine toxische Beziehung oder so. Also, und ich vor allen Dingen, ich glaube auch, dass nicht jeder mit narzisstischen Charakterzügen gleich eine ungesunde Beziehung führt. Ich glaube, dass es da auch drauf ankommt, wer ist die Person gegenüber, weil eine ungesunde Beziehung kann sich nur zu zweit kreieren.
Eine ungesunde Beziehung ist nicht alleine. Ja, das finde ich super spannend. Ich habe bei Instagram letztens was gelesen und dann auch gerepostet, nicht du ziehst toxische Menschen in dein Leben, sie gehen zu jedem. Dass du sie bleiben lässt, ist die Sache, an der du arbeiten darfst. Und genau, da stellt sich jetzt mir die Frage, die ja noch viel mehr kommt. Einerseits natürlich, du lässt sie bleiben. Andererseits aber auch, inwiefern spiele ich denn eine Rolle dabei, wie sehr dieser Narzissmus, also ohne jetzt irgendwie ins Victim-Blaming zu gehen, aber inwiefern hat denn das, du hast ja gerade angesprochen, inwiefern hat das Gegenüber, spielt das Gegenüber eine Rolle darin, wie sich dieser Narzissmus dann in der Beziehung auch zeigt?
Puh, schwierige Frage. Und ich habe mehrere Antworten drauf, deswegen weiß ich gerade gar nicht wo ich anfangen soll. Ich glaube, ich würde erstmal einmal darauf eingehen, wie ich das auch erlebt habe in der Beziehung. Also bei mir war es zum Beispiel ja nicht so ein Muster, dass ich regelmäßig irgendwie mir solche Beziehungen anziehe oder so. So, das heißt, für mich war es eine komplett neue Erfahrung. Und es war so subtil, dass ich nicht wirklich realisiert habe, was da passiert. Ich habe irgendwie gemerkt, ich fühle mich nicht so gut und ich wusste aber nicht, wo das herkommt. Liegt das jetzt daran, also so ein bisschen zum Background auch. Die Beziehung war meine erste englischsprachige Beziehung. Er war Südafrikaner. Ich bin zu ihm gezogen nach Kapstadt und es haben sehr viele Faktoren im Außen quasi mit reingespielt, wo ich nicht sagen konnte, okay, ich fühle mich jetzt nicht gut wegen dieser Person, sondern ich war in einer anderen Sprache. Das heißt, für mich das erste Mal eine englischsprachige Beziehung. Hätte ja sein können, dass es Kommunikationsprobleme wegen der Sprache gibt. Dann ein komplett anderes Umfeld, andere Kultur, auch wenn es sehr europäisch in Kapstadt ist und auch Afrikaans und Deutsch noch relativ ähnlich ist und jetzt nicht so kompletter Kulturcrash, aber trotzdem sehr unterschiedlich. Komplett anderes Umfeld, er hat einen komplett anderen Lifestyle als ich, anderes Land, andere Umgebung. Also wirklich, es waren so viele Dinge, die sich da gleichzeitig geändert haben, dass ich das nicht zuordnen konnte und sagen konnte, das liegt jetzt hier an unserer Beziehung. Sondern ich wusste, momentan bin ich in einer Phase, in der ich mich nicht gut fühle und ich habe sehr viel dran gearbeitet und versucht herauszufinden, woran das liegt. Ich habe sehr, sehr viel reflektiert und in meinem Buch übrigens, Küss mich toxisch, da schreibe ich auch darüber und da habe ich ganz viele Reflexionen auch mit reingenommen, dass ich zum Beispiel da auch immer wieder mit in meine Gedankenwelt nehme, also wie ich reflektiert habe, wo ich gedacht habe so, hey, Moment mal, warum fühle ich mich denn jetzt so? Wie habe ich die Situation wahrgenommen? Weil oft war es so, dass wir in einer Situation waren, wo er mir diese Situation komplett anders gespiegelt hat, als ich sie wahrgenommen habe. Und da habe ich versucht, das wirklich nochmal zu reflektieren und dann als ich dann am Ende rausgefunden habe, dass es tatsächlich eine sehr narzisstisch geprägte Beziehung war, habe ich mir so ein paar Situationen auch rausgesucht und da nochmal geschaut, so hey, was ist hier eigentlich wirklich passiert? Und warum habe ich mich damals so gefühlt, wie ich mich gefühlt habe? Und jetzt habe ich die ursprüngliche Frage vergessen.
Die ursprüngliche Frage war, inwiefern, also wenn du dich jetzt vielleicht nochmal an den Anfang der Beziehung zurücksetzt, glaubst du, dass du in irgendeiner Form hättest nicht verhindern können? Weil das klingt auch wieder so nach du bist schuld, sondern halt, dass du es anders hättest erkennen können, dass du das ist schwierig, das zu sagen, ohne in das Victim Blaming zu gehen. Und vielleicht ist es dann auch einfach, aber so ist es, aber so meine ich es gar nicht. Das, was du vorher gesagt hast, dass es eine Rolle spielt, wie das mit dem Gegenüber ist. Ne? Also jemand, der aus so einer sehr narzisstischen Kindheit kommt, weil er halt ständig irgendwie ihm gesagt wurde, du musst Leistung bringen, ich liebe dich nur wenn. ne, der aus so einem Umfeld kommt, wenn der mit einem anderen Menschen zusammenkommt, der das ganz anders erlebt hat und ihm ganz anders aufzeigt, ist das möglich? Das ist meine Frage, glaube ich. Ist das möglich, dass man in ein, dass jemand, der so ungesund narzisstisch geprägt ist, in so einer Beziehung wachsen kann? Das ist, glaube ich, das, was ich wissen möchte. Oder ob
dass derjenige mit narzisstischen Teilen wachsen
ja,
kann?
Ja, dass der wachsen kann. Oder dass, wenn man merkt, stopp mal, das geht hier in eine narzisstische Richtung, gerade wenn man sowas vielleicht schon mal erlebt hat, dass man dann lieber gleich sagt, bye bye. Ja, ich glaube, das ist die Frage.
Ja, super schwierige Frage. Weil genau
deswegen war es auch so schwierig, sie zu stellen.
Ja, und das ist genau der Knackpunkt, warum viele in solchen Beziehungen bleiben. Weil wenn ich das jetzt wahrnehme, dass mein Gegenüber sehr narzisstisch geprägt ist und ich möchte, also in meiner Situation war es so, dass ich zwar schon wahrgenommen habe, dass viele Dinge quasi seine Themen sind und ich habe gesagt, Moment mal, damit will ich gar nichts zu tun haben, weil das ist gerade dein Thema und nicht meins, lass mich da bitte raus. Die Schwierigkeit bei ihm war dann aber, das zu akzeptieren, dass ich gesagt habe, so Moment mal, dein Thema, nicht meins. Und es ist super schwierig, da wirklich diesen Schritt zu finden oder auch, ja, weil man hat natürlich irgendwie auch, wie sagt man das, vielleicht die Hoffnung, dass man selber jetzt der Space sein kann, dem anderen, also dem Gegenüber quasi den Space geben kann, damit er oder sie sich quasi entfalten kann und vielleicht ändert, realisiert, was gerade passiert.
Ich glaube, ändert ist das richtige Wort. So als Autorin von Liebesromanen und jemand, der auch gerne Liebesromane liest und auch Liebesfilme guckt und so weiter. Das ist ja, also ich glaube, dass es ein bisschen besser geworden ist. Andererseits ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden. Aber ist dieses, der ist am Anfang ganz, ganz schlimm. Dann kommen sie und auf einmal wird er ganz, ganz toll. Und ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen, insbesondere Frauen, im Kopf einfach drin, dass sie glauben, sie könnten einen Menschen ändern.
Ja, was aber gleichzeitig natürlich auch super narzisstisch ist, weil du bist diejenige, du gehst in diese Beziehung rein und sagst so, hey, geil, jetzt kann ich die Retterin sein, sein ganzes Leben verändert. Und das ist ja an sich auch total narzisstisch.
Absolut. Ja, geil. Ich würde ganz gerne mal was aufklären lassen durch dich, weil das finde ich ganz wichtig. Ich glaube aber, dass viele das noch gar nicht so erkennen. Dieses Moment mal, das ist dein Thema und nicht meins. Kannst du da ein bisschen tiefer reingehen?
Ja, also bei uns war es zum Beispiel so, ein ganz bestimmtes Thema. Er hat, als ich ihn kennengelernt habe, hat er mir zwar gesagt, dass er zum Thema Drogen und so sehr offen ist, dass er gerne alles mal ausprobiert haben will, aber er hat zum Beispiel in meiner Gegenwart nie was genommen, also noch nicht mal gekifft oder sowas. Und nach einem Jahr, als ich bei ihm eingezogen bin, hat er auf einmal die Woche gekifft, was an sich nicht schlimm ist, aber er hat immer, bevor er das gemacht hat, hat er gefragt, Farina, ist das jetzt okay für dich, wenn ich was rauche? Und da habe ich gesagt, so, dein Thema, nicht meins, frag mich nicht, ich gewöhne mich da schon dran. So, wenn das so ist, dann ist es so. Und er hatte aber so sehr drauf bestanden, dass ich ihm die Erlaubnis gebe. Und dann habe ich natürlich gesagt, so, also wenn du mir eine Frage, also wenn du mir quasi diese Entscheidung überlässt, dann sage ich natürlich nein, weil ich rauche nicht und ich finde es nicht cool, also sage ich nein. Warum sollte ich ja sagen? Also es macht ja keinen Sinn. Wenn er mir die Entscheidung überlässt, dann sage ich nein. Und dann hat er aber das irgendwann so umgedreht, dass er mir gesagt hat, ich würde ihm verbieten zu rauchen. Aber es war halt wirklich immer so, er hat so sehr darauf, gestichelt. Dass ich ihm bitte diese Erlaubnis geben soll, damit er sich dann gut fühlen kann und damit ich mich nicht schlecht fühle. Also ihm war es so wichtig, dass ich mich damit gut fühle. Das heißt, er also war total abhängig von meinen Gefühlen quasi. Und da war es total schwierig mit diesem dein Thema, nicht meins. Also für mich war es klar, es ist sein Thema, ich möchte damit nichts zu tun haben. Und er hat dann das aber genutzt, um diese ganze Story komplett umzudrehen.
Und Würdest du sagen, also meinst du, dass dieses Thema Drogen an sich sein Thema war oder dieses Thema, dass es für ihn ein Thema war, dass er irgendwie eine Erlaubnis quasi brauchte, um Drogen zu nehmen, weil er in sich selber eigentlich gar nicht sicher war, dass er der Typ sein möchte, der Drogen nimmt?
Das weiß ich nicht. Also das ist wirklich was, das kann ich nicht sagen. einerseits kann ich mir vorstellen, ja. Andererseits glaube ich, dass es bei ihm viel mehr darum geht oder darum ging, dass er als Kind wirklich so diese Ablehnung erfahren hat und dass er sich dann nicht geliebt fühlt, wenn ich quasi etwas ablehne, was er tut. Okay. Also ich glaube, es war viel mehr so diese Abhängigkeit, dass ich das eventuell eklig finden könnte, dass er raucht. Und das wollte er auf gar keinen Fall. Und deswegen brauchte er unbedingt diese Erlaubnis von mir, damit er weiß, ich fühle mich gut und ich finde ihn dann nicht irgendwie unattraktiv oder so. Was natürlich auf logischer Ebene komplett unlogisch ist, weil ich das natürlich viel unattraktiver finde, wenn er diese Erlaubnis von mir braucht. Also das fand ich viel schlimmer, als dass er geraucht hat.
Ja, also ich kann mich in dem Moment tatsächlich in die Perspektive reinversetzen von ihm, von wegen, ich will alles richtig machen. Bei mir ist, also mein großes Thema ist, ich mache alles falsch. Und wenn man, wenn man das so hat und wenn man was falsch macht, dann kriegt man ja keine nette Kritik, keine konstruktive Kritik, sondern halt Ablehnung. Ja. Und dieses, ich muss das jetzt so machen, wie sie, die Person, der ich gefallen möchte, das als richtig empfindet. Und deswegen muss ich mich einfach mal rückversichern. Dann hast du aber diesen Konflikt zwischen deinem eigentlichen Selbst, in dem Fall, ja. Kiffen ist irgendwie nicht so das geilste Beispiel dafür, aber wir nehmen es jetzt einfach mal, zwischen ich bin halt der Kiffer sozusagen und da ist aber sie und sie mag keine Kiffer und ich will aber eigentlich der Kiffer sein, aber ich will ja auch gefallen und dann bist du halt hier so, ne, und du bist ja so aufgespalten, bist im Spagat und bist aber gar nicht genug gedehnt, um Spagat machen zu können. Spagat, in dem Fall ist Spagat dann wahrscheinlich eh nicht gut. Und das ist, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das ein krasses Thema ist. Was ich meinte mit seine Themen, da gibt's ja auch zum Beispiel ein anderes Beispiel, der Geschirrspüler ist ja auch oft zum Thema, ne? Dass Leute sich total darüber streiten, wie der Geschirrspüler ausgeräumt wird oder auch nicht ausgeräumt wird. Und letztendlich steht dahinter aber ein ganz, ganz anderes Thema. Und dann in dem Fall wirklich zu erkennen, dass du mich jetzt hier anrannst, weil ich den Geschirrspüler nicht ausgeräumt habe, hat gar nichts mit dem Geschirrspüler mit mir zu tun, sondern es ist irgendein ganz anderes Thema bei dir, weil du immer, keine Ahnung, in deiner Kindheit abwaschen musstest und dich beim Abwaschen immer wie die letzte Putzfrau im Haushalt gefühlt hast. Und das kommt jetzt halt hoch, wenn ich nicht den Geschirrspüler für dich ausräume. Und da dann wirklich zu erkennen, das ist dein Thema und nicht meins, das ist eine krasse Kunst, glaube ich.
Absolut. Also vor allen Dingen, das war auch so ein Thema bei uns oder auch so im Alltag, wenn wir einkaufen waren, wurde ich häufig dann so angeraunt, wenn ich Blaubeeren gekauft habe zum Beispiel. Okay. also wenn ich Dinge gekauft habe, für die er kein Geld ausgeben würde. Hm. Mir ist mein wichtigster Wert ist Gesundheit. Also mein Thema ist, ich gebe gerne Geld für gesunde Ernährung aus. Und dazu zählen bei mir zum Beispiel Blaubeeren. Ich esse sehr gerne Blaubeeren, mag sie gerne und für mich bedeutet das Gesundheit. Und er war so sehr dagegen, weil sein Wert ist nicht Gesundheit. Bei ihm steht viel weiter vorne, vielleicht, ich weiß gar nicht, welcher Wert konkret, aber vielleicht finanzielle Sicherheit, sparsam sein oder irgendwie sowas. Und für ihn ist es dann viel, viel, viel wichtiger zu sparen, also sein Thema. Und wir haben uns so häufig über solche Themen gestritten, über das, was wir einkaufen, weil es ihm viel wichtiger war zu sparen und mir war es einfach viel wichtiger, gesunde Dinge zu kaufen. Und da sind wir okay, so auseinander geraten.
Solche Konflikte hat man ja eigentlich in jeder Beziehung. Ne? Ja. Also das, woran oder wie gehe ich jetzt in einer gesunden Beziehung damit um? Was ist der Unterschied zwischen der toxischen Beziehung und der gesunden Beziehung?
In der gesunden Beziehung, ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal Thema Bewusstsein. In der gesunden Beziehung kann ich das ansprechen und sagen, hey du, mir ist das enorm wichtig, dass ich mich gesund ernähre. Ich weiß, dass du damit ein Thema hast, aber ich gebe mein Geld dann eben für Blaubeeren aus. Und dann ist es vielleicht leichter, das Gegenüber zu akzeptieren, wenn man wirklich dieses Verständnis hat. In einer ungesunden Beziehung möchte man aber dieses Verständnis überhaupt nicht aufbringen. Also da kann ich das sagen, da kann ich sagen, so mir ist das enorm wichtig, Gesundheit, mich gesund zu ernähren und vielleicht da ein bisschen mehr Geld für meine Ernährung auszugeben. Und das Gegenüber dreht dann aber diese Geschichte komplett um und macht dann quasi deine Stärke, dein Thema, dein Wert zu einem Problem in der Beziehung zwischen euch.
Und wie macht er das? Wie merke ich das?
Ich glaube, das kann durch verschiedene Dinge passieren, aber in dem Fall zum Beispiel, dass er mir dann vorwirft, dass ich nicht mit Geld umgehen kann. Also es fallen dann häufig Sätze, die irgendwie mit du beginnen oder irgendwo. Also du. Du bist immer an allem schuld und wir streiten uns jetzt nur, weil du und weil du wieder diese Blaubeeren kaufen musst. Und du bist wieder mal da. Also es war...
Du machst das, alles kaputt.
Genau.
Also wir haben uns doch gerade noch so gut verstanden. Es war doch gerade noch alles schön. Jetzt kaufst du die Blaubeeren.
Genau.
Das klingt so lustig, aber es ist gar nicht lustig. Ne? Nee. Es ist, und ich glaube, das ist wirklich was in vielen... Also klar, wenn der andere etwas tut, was mir nicht gefällt, dann macht das erstmal die Stimmung kaputt. Das ist einfach so, ne? Und ich glaube aber der Unterschied dann...
trotzdem... So ansprechen, ohne den anderen dabei zu bewerten.
Ja.
Also das merke ich jetzt ganz, ganz häufig, also noch mehr. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich einmal diese ungesunde Beziehung erfahren durfte, damit ich jetzt so gesunde Streitigkeiten quasi erkennen kann. Also natürlich streiten wir uns auch und wir haben auch teilweise ähnliche Themen, aber die sind so null bewertend. Also da steckt einfach keine Wertung drin, sondern selbst wenn er mir sagt, so, hey, du hast jetzt gerade das und das gesagt und deswegen fühle ich mich so und so, sagt er mir ja auch, du hast was falsch gemacht, aber er sagt mir gleichzeitig, er fühlt sich halt auf eine bestimmte Art und Weise und ich weiß, ah, okay, das ist sein Thema und wir können dann auf einer Augenhöhe darüber reden, ohne dass er mich aber dann runtermacht und immer wieder gegen mich argumentieren muss. Sondern er hört mir wirklich zu. Also ich glaube, in einer gesunden Beziehung das Wichtigste ist auch wirklich zuhören, was der andere zu sagen hat und zu verstehen, was die eigentliche Absicht dahinter war. Und in einer ungesunden Beziehung ist das häufig nur einseitig. Da geht es nur darum, also auf der narzisstischen Seite geht es nur darum, dass du jetzt alles machen musst, damit ich mich gut fühle und du musst mich verstehen. Aber ich habe kein Interesse daran, dass ich dich verstehe. Also es ist dann sehr einseitig.
Ist das in Beziehungen, die man halten sollte, darfst du auch Ausnahmen geben?
Was meinst du mit halten sollte?
Naja, es gibt ja definitiv Beziehungen, wo man einfach abhauen sollte, wo man einfach sagen sollte, tschüss, ich hoffe, dir geht's irgendwann besser, aber nicht mit mir. Und dann gibt's Beziehungen wie deine, wo man sagt, ja, auf jeden Fall halten, definitiv. Hier ist alles, na, wahrscheinlich auch nicht alles, aber hier ist schön, hier verstehen wir uns, hier begegnen wir uns auf Augenhöhe und so weiter. Aber dann gibt es ja auch ganz viel dazwischen. Und das geht vielleicht auch wieder ein bisschen zurück dorthin, wo ich meinte, kann man auch in einer Beziehung zusammenwachsen aus diesem heraus? Kann man den anderen vielleicht wirklich unterstützen? Also jetzt nicht im Sinne von retten, sondern kann man lernen, in einer Beziehung dieses positive Klima aufzubauen?
Auch eine super, super schwierige Frage. Und ich habe darauf keine richtige Antwort. Eine Freundin von mir steckt in so einer Beziehung, die sehr ungesund ist. Ich sehe von außen, wie ungesund sie ist. Sie sieht es auch selber, sagt aber ganz bewusst, dass sie sich aber für diese Beziehung entscheidet, weil eben beide daran so sehr wachsen können. Und das war bei mir ja genauso. In der Beziehung, in der ich war, habe ich auch die ganze, also ich bin da drin geblieben, weil ich habe gemerkt, hey, ich kann hier ja noch was lernen, ich kann hier drin wachsen. Wenn ich mich nicht gut fühle, heißt es ja, dass da irgendwie ein Trigger auch vielleicht bei mir ist, wo ich vielleicht noch was lernen kann. Und diesen Absprung zu schaffen, ist halt, oder also zu schaffen, klingt so ein bisschen weird, weil es heißt ja nicht, dass man den schaffen muss. Aber ich glaube, dass es oft viel gesünder ist, nicht da drin zu bleiben. Aber woran erkennt man jetzt, ob man selber hier wirklich jetzt noch wachsen kann oder ob es das war? Und das zu erkennen, ist wirklich so unglaublich schwierig. Und ich glaube, da ist einfach mein bester Tipp, um das herauszufinden, möglichst, also wenn es irgendwie möglich ist, wirklich mal eine Zeit getrennt zu sein. Also jetzt nicht unbedingt zu sagen so, hey, wir trennen uns jetzt, ich gehe mal weg, aber wirklich räumlich getrennt zu sein, dass du wieder mehr bei dir ankommen kannst und merkst, was sind wirklich deine persönlichen Werte, wie fühlst du dich, wenn du weg bist von dieser Beziehung? Weil bei mir war das so, dass ich glaube, ich war so 1 oder 2 Monate sogar unterwegs, vielleicht 1 Monat, 2 Monate. Anderthalb. Ich glaube, es waren 1,5 Monate, wo ich nicht bei ihm war. Und als ich da war, habe ich halt gedacht, so, oh, das ist die beste Beziehung, richtig toll, wir können hier richtig viel lernen, alles ist richtig gut. Die meiste Zeit ist ja alles gut. Es ist ja nicht so, dass es die ganze Zeit ungesund ist. Das ist ja der tricky Part auch daran. Die meiste Zeit ist es richtig gut. Und dann war ich aber weg und habe gemerkt, ich fühle mich gerade so frei, allein schon, als ich in den Flieger gestiegen bin, habe ich gemerkt, wie so eine Last von mir abgefallen ist. Und deswegen meinte ich auch am Anfang so, es geht oft um dieses Gefühl, das man hat, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich da war, war irgendwie wie so ein Stein in mir drin. Ich habe mich so richtig komisch gefühlt. Ich konnte es gar nicht so richtig sagen, was es war, aber ich glaube, mir war das dann erst richtig bewusst, als ich dann für eine Weile weg war und gemerkt habe, wie dieser Stein, diese Last von mir abgefallen ist. Und ich gemerkt habe, wie ich wieder viel mehr einfach die Dinge tun kann, die mir wirklich Spaß machen, die mir wichtig sind. Und dann irgendwann hat eine Freundin von mir gesagt, ich habe mit ihr drüber geredet, was sich alles irgendwie so anfühlt. Und dann meinte sie zu mir, aber Farina, ihr liebt euch doch. Und dann habe ich gesagt, ach Juli, ich weiß es nicht. Also ehrlich gesagt, ich fühle mich gerade so viel besser, als wenn ich da bin. Und als ich dann im Flugzeug zurücksaß, habe ich mich auch gar nicht so richtig gefreut, den wiederzusehen, sondern ich habe gedacht, ich werde hier irgendwie meine Freiheit vermissen. Und das ist dann natürlich schon riesengroßer
Indikator.
Ja, Indikator, richtig. dass es einfach dir nicht gut tut. Und ich denke, in einer gesunden Beziehung, da sollten sich beide gut tun und nicht nur eine Seite dem anderen.
Ja.
Deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, mal eine Weile irgendwie rauszukommen, Dinge alleine zu machen, um wirklich wieder zu merken, was ist mir wirklich wichtig, wie fühle ich mich auch, wenn ich nicht da bin, wenn er nicht da ist oder wenn sie nicht da ist.
Ich habe auch eine Freundin, die auch in einer toxischen Beziehung steckt, was sie auch selber weiß, was sie auch selber sieht. Mhm. Und die ist deutlich offensichtlicher. Also das ist weniger subtil, da sind es wirklich ganz klare, offensive Anfeindungen wie du bist zu dick. Und also teilweise dann aber auch wieder so, dass wenn man es von außen sieht, dass man bestimmte Sachen versteht, wie das dann halt sowas kommt wie kauf doch nicht nur so einen Scheiß ein, sondern kauf doch auch mal gesunde Sachen ein und sowas alles. Mhm. Ne? Aber das ist dann wieder ein bisschen subtiler, aber auch sehr offensiv. Und dann gibt's ja noch die nächste Steigerung. Also körperliche Gewalt lassen wir mal außen vor. Das ist sowieso, ich glaube, da muss man nicht drüber reden. Sobald es dazu kommt, sollte es definitiv vorbei sein und noch mehr. Aber diese ganz klaren dieses ganz klare Runtermachen, dieses wirklich, du bist zu dumm, du bist nichts wert, ist bestimmt genauso schlimm wie körperliche Gewalt, ist genauso schlimm wie körperliche Gewalt. Ich finde es immer schwierig, das zu vergleichen. Sollte man vielleicht auch einfach gar nicht machen, aber ich glaube, es ist für die meisten ist halt dieses, er schlägt mich ja nicht.
Hm.
Ne, so ein Thema. Und ich hatte in meinem Newsletter die Frage gestellt, wenn du merkst, dass du in einer toxischen Beziehung steckst, was ist für dich, warum kannst du dich nicht daraus lösen? Und da hat eine mir geantwortet, und das wollte ich gerne mal mit euch teilen und dich mal dazu fragen. Sie hat halt geschrieben, sie kann sich daraus nicht lösen, weil der toxische Mensch stärker ist, weil man weiß, was passiert, wenn man sich trennt, und das ist oft schlimmer als die Trennung selber, weil ein dickes Fell ganz gut hilft. Und wegen den Dingen, die alle im Verborgenen gemacht werden müsste, ohne dass der andere was mitbekommt. Zum Beispiel eine neue Wohnung und so weiter, alles, und weil die Person sich selber nicht zutraut, das alles zu stemmen. Also wenn man in so einer Situation ist, wo man wirklich das Gefühl, jetzt gar nicht so dieses, dieses Subtile, dass man, sondern dass man wirklich Angst vor der anderen Person hat, was macht man dann? Also, das war jetzt viel, was ich gesagt habe auch.
Auch wieder richtig schwierig. Da kann ich mich jetzt nicht so hundertprozentig reinversetzen, weil es in meinem Fall nicht so war.
Aber du hast dich ja viel mit dem Thema beschäftigt.
Ja.
Also du bist da schon sehr tief reingegangen, deswegen.
Ja, ich glaube, ich möchte aber noch mal einmal eine Sache loswerden, warum es auch bei subtilen Beziehungen und vielleicht auch bei so offensichtlichen, warum es oft in dieser Spirale landet, dass man nicht rauskommt. Also das waren jetzt ihre Worte, die sie gerade gesagt hat, aber was noch dazu kommt, ist auch oft, dass in dem Moment, wo man selber diese Stärke findet, zu gehen, wo man wirklich jetzt weiß, okay, ich bin jetzt bereit, ich weiß, diese Beziehung tut mir nicht gut, ich bin jetzt bereit, mich zu trennen und ich muss jetzt nur noch diesen Schritt gehen, dann merkt der Partner irgendwie, dass du gerade dieses Selbstbewusstsein, diese Stärke erlangt hast und auf einmal passiert irgendwas, wo du seit Jahren drauf gewartet hast und auf einmal ist wieder alles perfekt. Also zum Beispiel der Heiratsantrag kommt dann oder auf
oder
einmal...
Oder lass uns ein Kind haben.
Genau, ja. Oder du hast dir immer gewünscht, dass er dir Blumen mitbringt von der Arbeit oder sowas. Und dann kommt er mit Blumen nach Hause. Also irgendwas, wo du gedacht hast, so, der sieht mich ja doch. Das ist ja doch irgendwie.
Ist ja gar nicht so, wie ich gedacht habe, ne?
Genau.
Ja. Wahrscheinlich dann, hat er nur eine schwere Zeit gehabt.
Genau. Und ab jetzt wird alles richtig gut. Und dann kommen so ein paar Tage, Wochen, vielleicht auch Monate, wo alles bergauf geht. Und alles ist richtig, richtig, richtig toll. Und du denkst dir, vielleicht war es ja doch ich, also vielleicht habe ich mir das ja alles eingebildet, also ich sollte mich da vielleicht nicht so anstellen, wir haben ja hier voll die perfekte Beziehung, es wäre ja jetzt dumm, wenn ich da rausgehe. Und dann
jetzt, fängt wo sich so alles langsam, geändert hat.
Genau, und dann fängt es aber irgendwann so langsam, ganz subtil wieder an, dass man wieder in dieses alte Muster kommt. Und dann ist man irgendwann so am Boden, man hat es gar nicht mitgekriegt, also es passiert oft so subtil, und man ist dann wieder so am Boden, wo man keine Energie mehr hat. Ich vergleiche das immer gerne mit Wasser. Also wenn du im Wasser, stell dir vor, du bist irgendwo im weiten, weiten Meer und du bist aus dem Boot gefallen. Und du gehst gerade unter und du merkst gerade, wie irgendwie das Wasser immer weiter hochgeht. Du sinkst immer weiter und du versuchst einfach nur ein bisschen Luft zu holen. Und du kriegst so gerade noch Luft. Du hast nicht die Energie zu gucken, rechts, links, ist hier irgendwo Land in Sicht, komme ich irgendwo wieder aufs Boot raus, sondern du bist einfach nur so glücklich, dass du gerade ein bisschen atmen kannst und nimmst diesen Atemzug mit. Und das ist oft in so einer toxischen Beziehung so, dass du einfach quasi hier versuchst, über Wasser zu bleiben, immer nur gerade so ein bisschen atmen zu können. Und es ist dann schwierig, in so einem Moment wirklich da rauszukommen, weil du keine Energie und keine Kraft hast, dann auch noch diesen Schritt zu gehen. Und das ist das, was du gerade beschrieben hast, dass man dann einfach das so hinnimmt. Dann sagt man, okay, der Ozean, der ist jetzt gerade stärker. Ich komme hier gerade nicht raus, aber ich bin froh, wenn ich zumindest atmen kann und nicht untergehe. Und dann kommt man vielleicht irgendwann wieder an den Punkt, wo man ein bisschen mehr Kraft gesammelt hat, wo man sich wieder ein bisschen aufgebaut hat, wo man vielleicht mit dem ganzen Kopf über dem Wasser ist und auch ein bisschen Energie hat und zu schauen, ah, okay, da ist das Boot, da ist ein anderes Boot, ich kann um Hilfe fragen. Und dann winkt man dem anderen Boot zu und dann kommt aber dein Partner wieder und reicht dir seine Hand und hilft dir auf das Boot, was ja viel näher ist. Und dann gehst du auf das Boot rauf und bist erstmal so dankbar, dass er dich gerettet hat, dass ihr jetzt wieder zusammengefunden habt, dass ihr zusammen auf diesem Boot seid und alles ist doch gut. Du ertrinkst nicht mehr, du bist auf diesem Boot. Es gibt gar keinen Grund, da jetzt irgendwie auf das andere Boot zu steigen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz oft dieser Kreislauf ist, bis er dich dann wieder runterschubst und du dann wieder am Ertrinken bist, wo du dann wirklich nur gerade so Luft holen kannst. Und das ist diese Schwierigkeit, warum viele in solchen Beziehungen Jahre, 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 Jahre lang drin bleiben. und nicht da rauskommen.
Wenn ich aber rauskommen möchte, was mache ich dann?
Abstand. Also da ist wirklich das Wichtigste, irgendwie Abstand bekommen. Also ich weiß, das ist leichter gesagt als getan. Ich hatte halt das Glück, dass wir mehr oder weniger ja auch Fernbeziehungen hatten. Also dass ich halt 13.000 Kilometer weit weg eigentlich gewohnt habe und nach Deutschland geflogen bin und dann nach Amerika und Hawaii geflogen bin. Also da war ich ganz weit weg.
Also Leute, fliegen nach Hawaii.
Genau, einfach nach Hawaii fliegen. Easy. nee, manchmal ist es natürlich nicht so easy, dass man mal eben so einen Monat irgendwie raus ist. Aber selbst wenn es ein Wochenende ist, wo man einfach mal sagt, du, ich brauche einfach mal ein Wochenende für mich, ein Wellness-Weekend. Ich fahre nach Österreich oder so.
Oder nach Werder.
Oder wenn du in Berlin wohnst. Ja, irgendwohin. Also einfach wirklich, um ein bisschen rauszukommen, um ein bisschen Abstand zu gewinnen. Und das versucht man dann halt immer ein bisschen öfter, häufiger. Entschuldigung, mir ist gerade eine Kratzdraht gerade im Hals.
Ist die Herbstluft.
Ja. genau, also für mich wäre, glaube ich, wirklich der wichtigste Tipp, ein bisschen Abstand zu bekommen und sich mit anderen wirklich darüber auszutauschen. Weil was ganz, ganz häufig ja auch in toxischen Beziehungen passiert, ist, dass der Partner dir sagt, ich möchte nicht, dass du mit anderen über unsere Beziehung redest. Bei mir damals auch so. Und bei mir ist es aber so, ich spreche mit meinen Freunden über meine Beziehungen, weil meine Freunde sind meine besten Therapeuten. Und die sagen mir auch, wenn ich irgendwo Triggerpunkte habe, und das wäre ja richtig blöd, wenn ich nicht mit meinen Freunden drüber reden würde. Und wenn man sagt, wenn man jetzt irgendwie im Freundeskreis, weil man nur gemeinsame Freunde hat oder so, wenn man sagt, so, da habe ich aber niemanden, mit dem ich sprechen kann, such dir einen Coach, such dir einen Therapieplatz, dass man wirklich mit irgendwem drüber sprechen kann. Das ist so, 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 so wichtig, weil man nur dadurch erstmal wirklich realisiert, wie ungesund das Ganze ist, wo man da gerade drin steckt. Und allein drüber reden hilft schon, einige Wege quasi ja auch zu eröffnen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Also Abstand und drüber reden mit anderen.
Ich glaube, da darf man, also ich zumindest für mich ziehe da aber schon auch die Grenze zwischen, ich rede mit anderen über meine Beziehung und ich meckere und jammere nur rum über meine Beziehung, weil das kenne ich auch. Oder ich beschwere mich nur über meinen Partner bei anderen, weil das kenne ich auch von vielen, dass sie sich die ganze Zeit einfach nur über ihren Partner beschweren und gar nicht über die Beziehung reden und gar nicht da tief rein und gehen und gucken, was ist da eigentlich los, sondern dann vielleicht sogar selber ein narzisstisches Verhalten an den Tag legen.
Ich wollte gerade sagen, das ist dann ja aber das gesunde, das ungesunde Verhalten.
Genau. Das ist ein ganz guter Übergang, weil ich glaube, haben wir am Anfang schon gesagt, dass sich viele in diesem Verhalten selber auch wiederfinden können. Ne? Dass viele sagen, oh Gott, ich habe das gestern erst zu meinem Kind oder zu meinem Partner gesagt, was nimmst du für die Herdplatte hier? Ne? Also, wenn man das jetzt bei sich selber erkennt, dass man vielleicht manchmal nicht ganz so gesund mit den liebsten Menschen in seiner Umgebung umgeht, was macht man denn da? Wenn man das ändern möchte, natürlich nur.
Ja.
Kann ja sein, dass du das feierst und
denkst, wenn man möchte, richtig, richtig gut. Weil, also das zeigt dann schon mal, dass du vielleicht nicht ganz so narzisstisch geprägt bist. wenn das, wie sagt man das, Willingness auf Deutsch? Wenn man bereit ist, was zu verändern.
Bereit.
Also ich glaube, wir alle.
Bereitschaft.
Ja, Bereitschaft. Wenn man, ja. wenn man dann die Bereitschaft zeigt. Also wir kennen das ja alle, dass wir irgendwie Triggerpunkte haben, dass wir uns irgendwie mal ungesund verhalten, dass wir irgendwie, Entschuldigung, mein Kopf ist so denglisch. Was heißt Lash Out auf Deutsch? Also, dass man so
Outlashed hat.
Dass man so einen Ausraster hat oder so, ja? Dass man sich irgendwie, irgendwie benimmt, wie man eigentlich nicht reagieren möchte. Und ich glaube, dass da erstmal das Wichtigste ist, das Bewusstsein dafür zu entwickeln, das wahrzunehmen. So, oh Mist, ich habe gerade was gemacht, was nicht cool war. Und dann vielleicht auch mit dem Partner drüber zu sprechen, dass derjenige auch weiß, was momentan die Bereiche sind, an denen du arbeitest oder arbeiten möchtest. ohne dass er es bewertet, sondern wirklich und auch ohne dass du es bewertest. Einfach nur so, hey, ich habe da Schwierigkeiten mit, mir fällt das total schwer. Kann man im Nachhinein sich dann entweder dafür entschuldigen und das dann erklären, so, ich habe mich da und da getriggert gefühlt, deswegen habe ich so reagiert. Ich möchte es eigentlich nicht, aber mir fällt es total schwer.
Nun haben wir ja alle gelernt im Kindergarten, du machst das falsch, du entschuldigst dich, alles wieder gut. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Und ich glaube, also bei so einem großen Ausrastern, da fällt uns das ja dann auch noch mehr auf, ne? Und dann fällt es auch dem anderen mehr auf. Und dann kann man da vielleicht sogar in dem Ausraster selbst schon erkennen, okay, stopp mal, was mache ich hier eigentlich? Aber wie ist es bei diesen kleineren Dingen, die wir ja auch von zu Hause oder von der Schule oder weiß ich, von alten Beziehungen und Freundschaften mitgenommen haben? Ich finde dieses Beispiel mit dem Herd so cool, weil ich mich da tatsächlich auch drin wiederfinden kann. Ich kann mir genau vorstellen, wie ich genau so eine Sache sage und aber dabei auch richtig das Gefühl habe, ey, das ist jetzt richtig kacke, was du hier machst. Willst du überhaupt nicht hören, wenn jemand auf diese Art zu dir sagt. Ich höre aber auch genau die Stimme, die das früher oder auch immer noch zu mir sagt. Mhm. Ne? Und deswegen eine vielleicht sogar persönliche Bitte. Wie löst man das auf? Wie kommt man aus diesem Muster raus? Ich glaube, das ist einfach, teilweise ist es gar nicht unbedingt narzisstisch in dem Sinne, sondern ein, also vielleicht schon auch, aber vielleicht ist es auch so ein Muster, was wir antrainiert haben.
Ja, und vielleicht geht es auch gar nicht immer darum, alles immer auflösen zu müssen. Also ich glaube, dass eine ehrliche Kommunikation miteinander viel, viel, viel wichtiger ist, als zu versuchen, alles zu perfektionieren und alle Schwächen irgendwie ausbürsten zu wollen.
Also kann ich meiner Familie einfach sagen, passt auf, das ist mein Muster. Wenn ich das so sage, ist das gar nicht böse gemeint. Komm einfach damit klar.
Kannst du versuchen. Also es kommt natürlich drauf an. Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Es hat ja auch, also jeder Trigger hat ja auch seine Zeit, irgendwann vielleicht geheilt zu werden. Also vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es jetzt gerade noch nicht an der Zeit, aber solange es noch nicht an der Zeit ist, ist es zumindest gut, bewusst damit umzugehen und zu sagen so, hey, ich habe häufig irgendwie das Gefühl, und dann sage ich irgendwie Sachen, die ich gar nicht so meine. Mir wird das total helfen, wenn du es wahrnimmst, dass ich sowas sage, dass du das dann aber nicht dann in dem Moment dann ansprichst oder so, sondern lass mich dann einfach in Ruhe, also dass du dann auch sagst, was du in dem Moment brauchst. Das hilft mir zum Beispiel immer. Also wenn ich dann sage, so ja, ich weiß, das ist nicht cool, ich mag das auch selber nicht, aber mir hilft es am meisten, wenn du es einfach in dem Moment nicht ansprichst, weil dann schaukelt es sich nicht so auf. Und wenn dein Partner das dann weiß, so hey, okay, dann in dem Moment einfach nicht ansprechen, in dem Moment brauchst du Ruhe, oder sowas, dann kann man miteinander mit diesen Triggern, mit den Mustern gut damit umgehen.
Und wie kann der Partner, also das ist ja schon mal das Bewusste und Rationale, der Partner weiß dann in dem Moment, das hat nichts mit mir zu tun, aber wenn der Partner solche Sachen auch als Kind gehört hat, dann triggert das ja wiederum in ihm auch was und dann ist ja das mit dem Rationalen und Bewussten nicht ganz so einfach, weil da super.
Also zum Beispiel in meiner jetzigen Beziehung beziehungsweise Ehe ist häufig das Thema, dass mein Mann total Road Rage hat. Also dass er beim Autofahren immer andere Autofahrer, die ihm irgendwie im Weg sind, dass er die anmeckert, während wir fahren. Und wir sitzen ja aber zu zweit im Auto und der andere Autofahrer, der hört das ja natürlich nicht. Und er meckert mich total an. Also nicht wirklich, er sagt ja nicht Farina, du und da, sondern meckert den anderen Menschen an. Aber mein Gehirn hört halt irgendwie Gemecker. Und ich mag das überhaupt nicht. Also ich bin dann so, ich möchte diese Energie gerade gar nicht bei mir haben. Ich will einfach aus diesem Auto gerade aussteigen. Lass mich raus, lass mich in Ruhe. Obwohl das, was er sagt, nichts mit mir zu tun hat. Und ja, es ist überhaupt nicht gegen mich gerichtet, aber es ist etwas, womit ich, also wo ich sage so, da komme ich irgendwie nicht mit klar und wir sprechen da sehr, sehr häufig drüber. Und es bringt überhaupt nichts und trotzdem mache ich es ganz, ganz häufig, dass ich in der Situation dann ihm quasi sage, ja, aber du weißt doch gar nicht, was da gerade irgendwie, vielleicht kommt er gerade aus dem Krankenhaus, vielleicht ist gerade jemand gestorben oder sonst was. Und versucht das dann zu erklären. Und das bringt natürlich überhaupt nichts, weil dann wird er, dann ist er dann auch noch wütend auf mich, dass ich dann irgendwie in dem Moment was sage. Und er, also ich weiß ganz genau, was er in dem Moment braucht. Er sagte mal, es hilft ihm total, wenn ich einfach dann nichts sage und einfach irgendwie hier seinen Hals und Haare so ein bisschen kraule, sodass er so ein bisschen runterkommt. Aber ich will ja überhaupt nicht in seiner Energie sein. Das heißt, ich will ihn in dem Moment nicht anfassen.
Nur weg.
Und das ist zum Beispiel so eine Situation, wo er weiß, er möchte das eigentlich nicht. Aber er kann es auch nicht jetzt sofort ändern. Aber wir wissen, momentan ist es einfach so. Ich kann ihm aber erklären, wie meine Reaktion darauf ist, weil ich will einfach diese Energie nicht. Ich will mich irgendwie abschirmen und versuche, von dieser Energie wegzugehen. Und das funktioniert irgendwie nicht. Und wir haben jetzt, wir probieren einfach, wir reden da halt häufig drüber und versuchen dann, neue Strategien zu entwickeln. Und dass wir dann, also in dem, wenn wir nicht in dem Moment sind, weil in dem Moment kommt man auf nichts. Aber wenn wir dann irgendwie eine Stunde später oder so drüber sprechen, wenn wir gerade nicht im Auto sitzen, dann reden wir drüber und jetzt zum Beispiel aktuell haben wir gesagt, okay, vielleicht können wir so ein Safe Word einführen oder sowas. Dass ich dann dieses Safe Word sage und er dann weiß, ah, Moment mal, okay, ich muss das jetzt nicht laut ins Auto schreien, sondern wir können mit diesem Safe Word etwas verbinden, wie zum Beispiel einen Gedanken, der vielleicht mit einer anderen Idee um die Ecke kommt, der vielleicht sagt, okay, vielleicht ist der da ja jetzt abgebogen, weil. Oder irgendwie sowas. Also, dass man dann diesem Safe Word irgendeine Bedeutung gibt. Und das versuchen wir jetzt gerade. Funktioniert jetzt auch noch nicht so gut, aber.
Genau, so, aber die Frage ist ja. Tun,
wenn man wirklich drüber redet.
Ja. Und trotzdem kommen ja, wie du sagst, du willst diese Energie nicht. Es kommt eine Emotion hoch, es kommt Widerstand hoch und so weiter. Und es wäre ja cool, ich hab jetzt so auf ein Patientrezept von dir gehofft, es wäre ja cool, wenn man dann halt in dem Moment wirklich sagen könnte, das hat nichts mit mir zu tun, ich kann mich davon wirklich komplett abgrenzen. Wäre schon cool, oder?
Wäre cool, die Realität sieht leider ganz anders aus. Ja, nee, ich glaube, also so ein, das Problem ist ja unsere Emotionen, die spielen ja einfach immer mit rein. Und die können wir nicht einfach abschalten. Und das wollen wir auch gar nicht, sonst wären wir Roboter.
Aber ja, wobei ich auch gelernt habe, als ich mich mit dem Human Design beschäftigt habe, dass es schon Menschen gibt, die sich besser von den Emotionen anderer abgrenzen können. Ich kann das nicht. Wenn ich in einen Raum reinkomme, ich merke sofort, was da los ist. Also ich nehme sowas immer sofort sehr auf und lasse mich deswegen auch, wenn jemand anders wütend wird oder so, dann merke ich sofort, wie es in mir anfängt mitzuschwingen. Und also was mir wirklich hilft, ist tatsächlich einmal das Bewusstsein, okay, stopp, das hat nichts mit mir zu tun, das wirklich erstmal klar zu machen und auch zu sehen, dass jetzt die Emotionen von dem anderen kommen und dass das nicht das, was in mir entstanden ist, sondern einfach was ich aufgenommen habe, wo ich die Vibration quasi wiedergebe. Und dann so eine ganz banalen Sachen, ne, wie durchatmen, in mein Herz gehen, weiß ich nicht, manchmal, wenn es halt so eine Sachen sind, wie dass jemand sich ständig, also wenn ich raus kann aus der Situation, dann gehe ich auch raus. Dann sage ich zu der, also ich habe inzwischen für mich einfach so entschieden, ich setze da meine Grenze und sage, stopp, ich will das jetzt nicht, hör auf oder ich gehe. Und dann gehe ich auch, ist jetzt beim Autofahren, wenn man den anderen dann noch mehr aufregt, ist auch blöd, ne?
Aber ich steige hier aus.
Ja, oder in dem Fall würde ich wahrscheinlich sowas machen wie Kopfhörer aufsetzen und dann ganz auf Musik hören.
Also ich glaube auch da, es ist einfach nicht so, also bin ich dann einfach auf einmal ganz ruhig und gucke aus dem Fenster und wir reden kurz nicht miteinander.
Hätte ja eh was anderes zu tun.
Ja, genau. Aber es funktioniert auch nicht immer, weil ich glaube, dass es auch total tagesformabhängig ist. Also ja, vielleicht habe ich sowieso schon einen schlechten Tag und dann kommt noch sowas und dann ist es eher so, nee, lass das jetzt, ich kann gerade nicht. Und dann reagiert man eher darauf.
Oder halt auch, wenn du sagst, du hast eh schon einen schlechten Tag, dann hast du da vielleicht auch endlich dein Ventil, um mal rauszulassen, was gerade dich sowieso so aufgeladen hat. Ne? Und dann nimmst du das natürlich und sagst, oh, jetzt hat er mal auf, hier so rumzubrüllen, vielleicht will der nur seine Frau abholen, keine Ahnung.
Ja, total. Also es ist ja auch oft so, dass sich dann viele Sachen, wenn man nicht drüber spricht, dass sich viele Sachen dann anstauen und dass es dann genau in so einem Moment alles rauskommt. Ja. Und das ist natürlich total ungesund und deswegen würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, dann irgendwie nochmal außerhalb dieser Situation drüber zu sprechen, also gerade bei Situationen, die häufiger vorkommen. Und wie gesagt, alles hat ein eigenes Timing, also was in einer ungesunden Beziehung, was mir aufgefallen ist, in der ungesunden Beziehung hat mein Partner von mir immer erwartet, dass ich meine Schwächen sofort ausbürste, sobald er sie quasi beleuchtet, dass er quasi sagt, so, ja, aber du weißt ja jetzt, dass du das machst, also kannst du es ja jetzt sofort ändern.
Deine Schwächen aus seiner
meine
Sicht.
Meine Schwächen aus seiner Sicht. Merkt. Genau.
Die ja für dich gar keine Schwächen sein müssen, weil du diese Herdplatte einfach aus einem ganz bestimmten Grund benutzt.
Richtig. und bei mir war es aber so, dass ich habe das sogar kommuniziert. Ich habe gesagt, so, das ist etwas, woran ich momentan gar nicht arbeiten möchte, weil es mir nicht wichtig ist. Mein Thema ist gerade dies und das. Und da lege ich gerade meinen Fokus drauf. Und man kann nicht alles immer gleichzeitig machen oder sofort und möchte man vielleicht auch gar nicht. Jeder darf selber für sich entscheiden, an was man arbeiten möchte. Und das gilt dann eben auch in dieser Situation auf meiner Seite, dass ich akzeptiere, dass er vielleicht gerade nicht daran arbeiten möchte oder es gerade nicht kann oder gerade nicht die Energie findet, daran jetzt zu arbeiten, weil er ganz andere Prioritäten im Leben hat. Und da liegt es dann nicht an mir, ihm irgendwie zu sagen, was er arbeiten soll, sondern wir versuchen gemeinsam einen Weg zu finden, wie wir gemeinsam damit umgehen können.
Weißt du, was ich daraus gerade mitnehme? Und ich finde, das ist auch ein mega schöner Abschluss. Um in einer Beziehung wirklich selbstverantwortlich und selbstwertschätzend auftreten zu können, dürfen wir erstmal herausfinden, wer wir eigentlich sind. Und dazu zählt halt ganz, ganz intensiv, welche Themen wir haben. Ja. Also gar nicht nur unbedingt, wo wir hinwollen und was wir von einer Beziehung erwarten, sondern was uns triggert, warum uns das triggert und wie du auch total schön gerade gesagt hast, woran wir jetzt gerade arbeiten wollen. Hm. Weil vielleicht will ich ja gar nicht daran arbeiten, dass ich meine Träume noch nicht so richtig lebe, sondern vielleicht will ich erstmal daran arbeiten, dass ich mich überhaupt unter viele Menschen begeben kann, so, ne? Ja. Dass ich überhaupt in Kommunikation, dass ich überhaupt mit einem Nein klarkomme, wenn jemand das zu mir sagt. Ja. Und wenn ich all diese Themen so sehr im Verborgenen in mir drin habe und die gar nicht kenne, dann ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass der andere diese Sachen auf eine Weise triggert, die sich für mich komplett unverständlich anfühlen, wo ich gar nicht mit umgehen kann. Aber wenn jemand in mir was triggert, wovon ich weiß, dass das mein Thema ist, dann kann ich damit ja richtig geil arbeiten. Ne? Dann kann man ja schon fast dankbar dafür sein, dass der andere einem nochmal zeigt, zum Beispiel mein Thema gerade ist unfassbar intensiv Geduld und ich kriege ganz, ganz viele Aufgaben im Außen, die mir helfen dabei, geduldiger zu sein. Ne? Und natürlich wusste ich immer, ich bin ungeduldig, aber als ich das noch nicht zu meinem Thema erklärt habe, hat mich das enorm genervt. Und jetzt ist es wirklich so, es nervt mich kurz. Und dann denke ich mir so, okay, geil, ich kann dadurch jetzt noch intensiver in dieses Thema reingehen und lernen, noch geduldiger zu sein.
Ja, voll. Wenn du wirklich für dich entscheidest, dass das Thema ist, an dem du arbeiten möchtest. Absolut.
Ja. Ja. Farina, ich könnte noch eine Stunde mit dir weiterreden. Ich war gerade ganz
verblüfft. Ich wollte das noch ansetzen und dann habe ich gedacht, nein.
Wir machen das einfach nochmal. Genau. Das fände ich total schön. Und ich glaube, wir haben euch da draußen erstmal richtig viel zum Nachdenken gegeben. Ganz viele Impulse hoffentlich. Und ich glaube, was wir aber zusammen auch festhalten können, ist, dass jetzt nicht irgendwie jede Beziehung, in der ihr einen Teil davon, was ihr jetzt hier gehört habt, als toxisch betrachten müsst, und nicht jetzt irgendwie sagen, oh Gott, ich bin in einer toxischen Beziehung, ich muss da jetzt raus. Aber wenn die Muster sehr klar sind und wenn ihr wirklich, auch das fand ich total schön, auch was du von Anfang an gesagt hast, dieses, man fühlt es ja. Hm. Also man merkt ja, dass es sich nicht gut anfühlt.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der schon mal eine Beziehung auch beendet hat, ob es nur eine toxische war oder nicht, der oder auch eine Freundschaft, der kennt dieses Gefühl von, das gehört nicht mehr zu mir.
Ja.
Auch von Dingen kennt man das ja auch, ne? Wenn man auf einmal merkt, das Lieblings-T-Shirt fühlt sich nicht mehr gut an. Das ist ja auch natürlich eine andere Dimension so, aber es ist ja auch ein ähnliches Gefühl, dieses, es gehört nicht zu mir. Und auch da ist wieder der Punkt, du darfst wissen, wer du bist und was du willst und dir mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung begegnen, damit du das auch erkennst und nicht irgendwie denkst, ja, ich habe doch aber auch nicht mehr verdient. Aber das wäre jetzt auch wieder ein anderes Thema.
Es ist super schwierig, in einer Stunde wirklich da so richtig einzutauchen. Aber also was mir auch wichtig ist, ich habe ja in meinem Buch Küss mich toxisch, habe ich wirklich versucht, in meine Gedanken, in meine Reflexionen auch wirklich mit reinzunehmen und wirklich über das Thema so ein bisschen aufzuklären. Also woran merkt man wirklich, dass eine Beziehung ungesund ist? Es ist geschrieben wie ein Roman, also man durchläuft die Story.
Liest sich wunderbar. Also hat einen schönen Spannungsbogen. Ich habe es ja auch gelesen direkt nach dem Launch und also mir hat es halt auch nochmal in vielen vielen Bereichen einfach auch diese Relationen aufgezeigt. Also diese Verbindungen zwischen halt auch mit deinen Reflexionen einfach auch. Welche Rolle spiele ich denn auch da drin? Denn so wenig wir hier Opfer beschämen wollen, das ist kein gutes deutsches Wort dafür, oder? Für Victim Blaming.
Ja.
Hast du ja Verantwortung für dich in Beziehungen, ne? Du darfst für dich die Verantwortung übernehmen, dass es dir gut geht, dass du glücklich bist. Und das ist genau diese Punkt aus diesem Instagram-Post, dass du die Leute bleiben lässt, ist die Sache, an der du arbeiten darfst, ne? Und also was ist meine Rolle in dem? Wann habe ich vielleicht an der einen Stelle, hätte ich vielleicht dann doch mal irgendwie ein bisschen genauer hingucken können oder mir mal die rosa-rote Brille abnehmen können oder mal nachfragen können oder sowas alles, ne?
Ja, dafür ist es erstmal wichtig, wirklich zu verstehen, was bedeutet das denn überhaupt, ne? Und also wann ist eine Beziehung überhaupt ungesund? Was bedeutet wirklich Narzissmus? Weil als ich das ganze Wissen noch nicht hatte, war ich die ganze Zeit zwischen diesen Stühlen, zwischen Hoffnung und aber ich kann ihm ja diesen Safe Space geben. Ich weiß ja, das sind so seine Themen und die gehen mich ja nichts an. Ich darf an mir arbeiten, dass mich die nicht so berühren. Und da wirklich aber dieses Verständnis zu haben, wenn man wirklich weiß, was ist denn Narzissmus, wo passieren gerade wirklich diese ungesunden Muster und wo macht es einfach, also wo wird es einfach niemals passieren? Weil oft ist es so, dass wir diese Hoffnung haben, einfach aus unserer Sicht heraus. Aber auf der anderen Seite ist gar kein Willingness quasi dafür da, wirklich ein Verständnis für dich und deine Sichtweise zu kreieren. Und das dann wirklich zu erkennen, ist, glaube ich, nur dann machbar, wenn man wirklich versteht, was wirklich Narzissmus ist. Also zumindest war es bei mir so, als ich verstanden habe, was es wirklich ist, habe ich gelernt, diese ganzen Muster dann auch auf der anderen Seite zu erkennen und für mich zu erkennen, okay, Moment mal, also es ist einfach, in dieser Beziehung ist kein Interesse auf Augenhöhe. Hm. Egal, wie sehr ich mir das wünsche und die Hoffnung dafür habe.
Ja. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Schluss. Von daher holt euch Farinas Buch und lernt noch mehr und kommentiert auch super gern, was in euch jetzt hochkommt zu diesem Thema. Ja, Farina, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, danke dir vielmals, dass ich da sein durfte.
Danke fürs Teilen, danke für deine Offenheit, danke auch, dass du das in die Welt trägst und dafür mehr Aufklärung mit sorgst dadurch. Das ist super wertvoll. Danke, dass es dich gibt. Auch jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag. Mach's gut.
Ich danke dir. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Okay, puh, das war intensiv. Schreib total gerne, ob du es auch so intensiv fandest, was dich am meisten bewegt hat, was dir am ehesten im Gedächtnis geblieben ist. Und ja, schau auch super gerne natürlich in ihr Buch rein. Ich habe es gelesen, ich fand es einfach total augenöffnend in ganz, ganz vielen Bereichen. Ich habe es ja auch im Interview schon gesagt, auch wie ich denn als Person mich verhalte, ob ich auch narzisstische Züge an den Tag lege, beziehungsweise wie ich diese narzisstischen Züge reflektieren möchte, wie ich damit umgehen möchte, wenn ich sie bei mir bemerke. Genau, von daher ganz, ganz große Buchempfehlung an dieser Stelle. Und jetzt freue ich mich super doll. Ich freue mich wirklich super doll, wenn du diesen Kanal abonnierst und wir uns ganz bald wiedersehen. Fühl dich ganz, ganz doll umarmt. Denk daran, du bist wundervoll und du hast es verdient, deine Träume zu leben. Dein Andrea.